Ich möchte dir am Anfang eine Frage stellen. Kennst du jemanden, von dem du denkst, dieses Leben hätte ich auch gern? Vielleicht nicht das ganze Leben, aber vielleicht so die Karriere von dem. Wie hat der es so weit geschafft? Kennst du das? Meine Güte. Oder guck dir die Familie an. Wie kriegen die das hin? Die haben gefühlt 12 Kinder und die sind anständig und alle im Glauben und alles ist perfekt und alles läuft irgendwie. Wie machen die das? Kennst du das? Das hätte ich auch gerne. Oder du schaust dir vielleicht den Dienst von jemandem an, den geistlichen Dienst von jemandem. Meine Güte, der guckt Dinge nur schief an, der betet nicht mal und die Dinge werden geheilt und Gott kommt. Und dann denkst du, wow, Wahnsinn. Oder du schaust vielleicht in Ehen und denkst so, wow, wie schaffen die es, so eine Ehe zu führen? Oder du denkst vielleicht an eine Charaktereigenschaft, an die Persönlichkeit eines Menschen, denkst du, wow, das fasziniert mich. Als ich mich bekehrt hatte, vor gut 20 Jahren, das war im Christuszentrum in Weinstadt, da gab es einen Pastor, das war der Rudi. Rudi, weiße Haare, sehr bedacht, ein gebildeter Mann, ganz ruhig, gelassen, in Gott verwurzelt. Und ich war 3 Wochen bekehrt und wusste, ich will Pastor werden. Warum? Wegen Rudi. Und es ging nicht nur darum, dass ich einfach nur einen neuen Job wollte, sondern ich wollte sein wie Rudi. Ja, du hast Rudi was gefragt. Und dann hat er kurz geantwortet, auch heute noch, es ist heute noch mein persönlicher Pastor. Und er guckt immer so ganz kritisch. Aber er überlegt, also es ist ja manchmal, wenn du überlegst, guckst du manchmal so kritisch. Und da kommen manchmal Sachen aus seinem Mund, dachte ich, krass, echt jetzt, die Weisheit. Ich fahre da 1,5 Stunden hin und manchmal ist es nur ein Satz, das reicht mir vor, kennst du die? Und ich sage, Mann, so will ich irgendwie werden. Oder du schaust zum Beispiel, ich dachte, da unsere Royal Rangers, ich habe meine Kluft mitgebracht. Wir waren jetzt auf einem Sommercamp und wenn du zu den Rangern kommst, denkst du, boah, habt ihr coole Aufnäher. Ja, das ist ein cooler Aufnäher und so weiter. Sag ich, Junge, das ist richtig viel Arbeit. Kennst du das? Da steckt richtig viel Investment dahinter. Und wir waren jetzt auf einem Sommercamp, David hatten wir. Und jetzt kommt diese Plakette und die sitzt auf der Kluft drauf. Aber weißt du was, und das ist mein Punkt, um das da drauf zu bekommen, musst du manchmal Kapitel vorher durchgehen, die gar nicht so easy sind. Und wir hatten zum Beispiel einen Jungen dabei am Sommercamp, der wollte nach Hause. Wir hatten mehrere Jungs, die nach Hause wollten. Ne? Und wir haben dann mit Mama und Papa telefoniert und wir haben es irgendwie versucht zu deichseln. Und es hat dann wirklich geklappt. Und es gab einen Jungen, es hat mich so fasziniert, er hat durchgehalten. Ne? Und da steckt aber so viel Überwindung drin. Da steckt so viel Kraft drin. Und zugegeben, ich habe ihm jeden Abend mein Handy gegeben und er durfte ein kurzes Video von Lionel Messi anschauen. Also wir haben natürlich auch für ihn gebetet, aber wenn du jetzt denkst, ja, mit der Kraft des Heiligen Geistes hat der Junge überlebt, ja auch, aber auch mit Lionel Messi und Barcelona-Clips. So, mein Punkt ist, du schaust vielleicht Situationen an und du schaust vielleicht Gemeinden an und du schaust Leute an, du schaust Ehen an und du schaust Karrieren an. Aber oftmals ist das Problem, dass du die Geschichte davor nicht siehst. Wir sehen manchmal die persönlichen Opfer nicht, die die Menschen gebracht haben, den schmerzvollen Verlust, den sie vielleicht hinnehmen mussten. Du siehst oftmals nicht die Überwindung von Unsicherheiten. Du siehst nicht, wie Menschen an Gott gezweifelt haben, an geistlichen Zweifel hatten. Ne? Und du siehst oftmals nicht das Schreien zu Gott. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, ne? Wie wir den nächsten Schritt gehen können, neues Kapitel aufschlagen können. Und ich möchte euch zeigen, dass die Entscheidungen, Folie 2, die wir heute treffen, die Geschichte bestimmen, die wir morgen erzählen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen die Geschichte, die wir morgen erzählen. Der Titel dieser Botschaft lautet, plant Gott mein Leben? Und wenn ja, welche Rolle spiele eigentlich ich darin? Und ich möchte euch noch mal ein bisschen ins Boot setzen. Wer von euch kennt Serien? Wer schaut Serien? Netflix, Amazon? Ihr dürft hochgehen. Es gibt keine Verdammnis dafür. Alle freiwillig, Hände hoch. So, was ich mag, es gibt ja immer diese Revue, was bisher geschah. Ich möchte euch ganz kurz ins Bild setzen und mit reinnehmen. Ruth verließ Moab. Das war eine super Entscheidung. Sie ging vom Fußwaschbecken Gottes, heißt Moab wortwörtlich, nach Bethlehem ins Haus des Brotes. Und damit erlebte sie ein ganz neues Kapitel und sie kamen an in Bethlehem mit nichts. Gar nichts kam sie an. Und dann heißt es in der Schrift, es geschah einfach. Und wir haben festgestellt, wenn in der Schrift steht und es geschah, dann geht es hier nicht um irgendeinen Schicksalsglauben oder um Zufälle, sondern es geht immer darum, dass Gott seine Finger mit im Spiel hat. Und dann lernt sich Ruth und Boas kennen. Und wir haben gehört und gelernt, sie hatte genug Zeit, seinen Charakter zu bestaunen und sich kennenzulernen. Und er hatte genug Zeit, sie kennenzulernen. Obwohl es nicht das perfekte Date war. Nein? Dann nehme ich einfach das Mikro. Obwohl es nicht das perfekte Date war, sehen wir, Gott ist mit drin. Und dann kommt der Naomi, der wunderbare Gedanke, Ruth, geh zu Boas, leg dich ans Bett, mach dich schick, schmink dich, leg Parfum an, setz dich an die Bettkante, decke seine Füße auf und leg dich zu seinen Füßen. Und du denkst so in der heutigen Zeit, wow, jetzt funkt's aber gewaltig. Das ist doch der absolute Hammer. Und was mir an dem Buch so gut gefällt, ist, ich habe es gerade schon erwähnt, du hast manchmal das Gefühl, dass da alle so hoch anständig sind. Und heutzutage würde es doch so laufen, wenn es ein Hollywood-Film wäre, sie würde näher kommen und es würde einfach passieren, sie würden sich küssen und was auch immer. Ich meine, warum so eine hübsche, junge, attraktive Frau von der Bettkante schubsen? Also nicht raus, sondern rein, oder? So gehört es sich doch eigentlich. Aber was bemerkenswert ist, dass der Boas sagt, pass mal auf, es gibt noch einen Haken. Das Gesetz Gottes, das fordert, dass es eigentlich noch einen näheren Verwandten gibt, der Löser oder der Erlöser für die Ruth sein könnte. Und der sagt, stopp. Hey, was für ein Glauben. Die liegt geschminkt, die liegt total da vor dir. Was hindert dich eigentlich noch, oder? Weißt du, was dich hindert? Die Treue zu Gottes Gesetz. Und dass du auf Gottes Gesetz hörst, auf seine Weisung hörst und eben nicht tust, wie es im letzten Vers der Buch Richter steht, dass eben alle tun, was man zur damaligen Zeit getan hat. Hey, das zeichnet Glauben auch heute aus und Christsein heute auch aus. Und ich habe es eben gesagt, die Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen die Geschichten, die wir morgen erzählen. Und ich möchte mit euch drei Faktoren betrachten, die es braucht, um in dieser Geschichte ein ganz neues Kapitel zu erleben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ich habe auch eine Sehnsucht nach einem neuen Kapitel. Ich bin gerade in der Not, ich merke gerade im Job ist es total schwierig, in meiner Ehe, in der Family kriselt's. Hey Gott, wie kann ich erleben, dass du ein neues Kapitel aufschlägst? Und es gibt drei Dinge, die wir brauchen. Das lernen wir in dieser Geschichte. Es ist zum einen die Vorsehung Gottes. Zugegeben, vielleicht ein neuer Begriff für uns. Einer, der uns nicht vertraut ist. Ich erläutere ihn gleich. Es braucht die Planung und es braucht das Gebet. Punkt 1. Seid ihr ready? Die Vorsehung Gottes. Was ist die Vorsehung Gottes? Die Vorsehung Gottes, ich mache das oftmals so, nicht voreilig irgendeine Begriffsdefinition zu starten, sondern einfach mal ein paar Bibelverse anzuschauen. Schau mal, in Römer 8 heißt es zum Beispiel, diejenigen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Stimmt das? Das heißt, eigentlich übersetzt, wenn du nah an Gottes Herz dranbleibst, wenn du ihn liebst, wenn du ihm vertraust in allen Zeiten, wirst du erleben, dass die Dinge nicht dem Schicksal unterworfen sind, sondern sich Jesus dienstbar machen müssen. Alles in unserem Leben. Diejenigen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Da gibt es einer meiner Lieblingsverse, Epheser 2. Denn wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wow. Gott hat was gedacht. Gott hat was geplant. Gott hat eine Vorsehung in deinem Leben. Er sieht heute schon Werke und sein Plan ist es, dass du in diese Werke trittst und dass du in ihnen wandeln und gehen sollst. Glauben wir das? Können wir das glauben? Oder ist es was für charismatische Spinner? Nein, wir sollen in ihnen wandeln. Und es gibt einen Unterschied zwischen Vorsehung und Vorherwissen. Manchmal glauben wir, ja, Gott weiß alles. Gott sieht alles. Und prinzipiell bleibt ihm ja nichts verborgen. Also er weiß es. Und jetzt ist er wie ein Geschichtsprofessor und sagt, ja, eigentlich habe ich eine Geschichte für dich vorgeplant und eigentlich ist es ja gut. Jetzt schauen wir mal, wer sich anstellt. Nee, die Vorsehung Gottes beinhaltet auch die wirksame Sorge, dass er sich um uns kümmert. Gott drängt es in meinem und in deinem Leben immer zum Guten. Gott drängt, dass die Dinge in unserem Leben gut ausgehen. Und ich habe es eben schon erwähnt, im Buch Ruth gibt es keine physischen Wunder. Das Rote Meer wird nicht geteilt, keiner wird geheilt, Wasser wird nicht zu Wein. Und dennoch haben wir es mit der Vorsehung Gottes zu tun. Gott benutzt, und das sehen wir jetzt gleich, natürliche Umstände, um in seinem übernatürlichen Willen zu wirken. Und es freut mich so, weil hey, wie oft geht es uns so, dass wir ganz normal im Alltag sind. Und ich wollte uns in dieser Serie dafür sensibilisieren, ne, dass dein Alltag, auch wenn du es stressig hast als Mama, als Papa, im Job und du denkst manchmal, es fühlt sich gar nicht so geistlich an, es fühlt sich jetzt gar nicht so übernatürlich an, dass es trotzdem die kleinen Entscheidungen sind, die so einen großen Einfluss haben können, und nämlich welche Kapitel du morgen erzählst. Ich finde es so wichtig. Lass uns mal reingehen ins vierte Kapitel, da heißt es, Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Da kam jener Verwandte da vorbei, von dem er Ruth erzählt hatte. Boas sprach ihn an, komm doch herüber und setz dich. Als der Mann Platz genommen hatte, rief Boas 10 der führenden Männer von Bethlehem und bat sie, setzt euch zu uns. Kurze Erläuterung, damals gab es keine Gerichtsgebäude, sondern du musst dir vorstellen, die Ältesten kamen im Stadttor, das war eine Befestigungsanlage und es war wie so ein, dieser Eingangsbereich im Stadttor, die saßen da, die hatten die Power und das Recht, Recht zu sprechen über die Belange der Menschen, die Streitigkeiten der Menschen. Die haben aber auch gesagt, hey, wir bestimmen, was hier reinkommt und was rauskommt. So, und jetzt sagt Boas, pass mal auf, wir machen die Sache amtlich. Wir gehen Gottes Weg und ich möchte jetzt die 10 Ältesten der Stadt befragen. Und dann heißt es dort, interessant, jetzt pass mal auf, jetzt wird es wirklich interessant. Er sagt wortwörtlich, als er diesen näheren Verwandten sieht, und du denkst dir, warum kommt denn der jetzt auf einmal ums Eck? Das ist aber ein Zufall. Er sagt wortwörtlich zu ihm, setz dich her, Ploni Almoni. Das ist wirklich hebräisch, Ploni Almoni. Ich dachte, das ist ein Italiener. Toni Macaroni. Ploni Almoni. Ja, so. Was heißt das? Weißt du, was es ist? Das ist im Hebräischen ein typischer Platzhalternamen, wie zum Beispiel, hey Dingsbums oder Herr so und so. Du könntest es übersetzen mit so und so oder hey Jedermann. Hey, der gehört doch zur Family. Warum sagst du zu ihm Ploni Almoni? Wir kommen gleich noch drauf. Eigentlich wird uns dieser Mann mit Mr. No Name vorgestellt. Bisschen fies, ich erkläre euch auch gleich warum. Wann tauchte Mr. No Name auf? Ploni Almoni. Einfach so. Einfach so taucht er jetzt auf, gerade dann. Und die Frage ist, hatte Boas jetzt Glück? War das ein Zufall? Ich glaube, nein. Ich glaube, in diesem Buch gibt es keine Zufälle. Mr. No Name kam zur exakten Zeit und Gott benutzt jetzt natürliche Umstände. Und wenn du dir im Hebräischen oder in der hebräischen Sprache mal anschaust, die Vorsehung Gottes, da steht drinne, Hashgacha Pratit. Das ist die Vorsehung Gottes. Und vielleicht wusstet ihr es, aber im Hebräischen lesen wir nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Im Hebräischen musst du rückwärts lesen. Und wo immer du jetzt gerade drin stehst, möchte ich dir einen Moment Zeit geben, darüber nachzudenken, dass wir manchmal auch unser Leben rückwärts lesen müssen. Wenn wir Gottes Vorsehung verstehen wollen, müssen wir auch schauen, wo wir herkommen und dass unser Leben Geschichte hat. Und ich dachte, ich mache das mal an dieser Stelle sehr transparent und erzähle euch von einem großen Schmerz in meinem Leben. Wir sind vor über 10 Jahren in meine Heimatstadt gegangen. Wir wollten zu viert Gemeinde gründen. Haben es auch gemacht, was verrückt ist. Überleg mal, ihr seid ein Paar und du gehst noch mit nochmal 2 in eine Stadt, in der du nicht lebst. Du musst hinziehen, um Gemeinde zu gründen. Aus der heutigen Zeit würde ich sagen, völlig verrückt. Wir haben es getan. Und im Jahr zuvor oder die Jahre zuvor hatte mir Gott jedes Mal, wenn ich meine Augen geschlossen hatte, um zu beten, hatte mir Gott Wege in unsere Heimatstadt gezeigt. Kannst du dir vorstellen? Mich hat es langsam angefangen zu nerven. Ich sage, jedes Mal, wenn ich bete, sehe ich irgendwelche Wege, ganz verschiedene Wege. Und dann traf ich mal einen Prophet. Ich sage, ja, kann das was sein? Und er sagt zu mir, hey, kann es sein, dass Gott dich vielleicht in deine Heimatstadt ruft? Ich sage, ah, guter Gedanke. Und wir gehen zu viert, wir haben uns 1 Jahr vorbereitet, wir haben gebetet, wir ziehen dorthin, wir starten eine Gemeindegründung, wir haben im ersten Treffen 25 Leute gehabt, Wahnsinn. Gemeinde, die kommen dazu, blöde Entscheidungen, aber wir haben immer erlebt, die Gemeinde wächst nicht. Ich habe 1000 Ausreden gehabt und so weiter, aber nach 4 Jahren musste ich feststellen, Gott sprach und Gott hat so viel geredet und Gott hat auch viel Gutes getan, ne? Aber ich musste nach 4 Jahren feststellen, dass das, von was wir geträumt hatten, nicht eingetroffen war. Es war für mich so heftig, so bitter. Und zur damaligen Zeit, wenn du mich gefragt hättest, wie lautet dieses Kapitel, ich hätte dir gesagt, was Gott sagt, verspricht er nicht. Was hält er nicht? Ich hätte gesagt, Gott ist ein Schwätzer. Kennst du das? Irgendwas geht zu Bruch. Wir lesen dieses Kapitel. Wir nehmen dieses Kapitel als das Reale, als die Wirklichkeit und wir ziehen unsere Schlüsse auf das Wesen Gottes und wir sagen, was Gott verspricht, was Gott verheißen hat. Gott, warum rufst du mich wohin? Willst du mich schikanieren? Willst du mich veräppeln? Es war für mich so ein tiefes Tal damals und wir mussten uns aufbrechen und sagen, Gott, wo willst du uns hinführen? Es war ein heftiges Kapitel in unserem Leben. Aber jetzt, heute, sage ich, ich habe es gebraucht. Und weißt du, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst. Ich wiederhole es nochmal, weil wir einen gütigen Vater haben. Was du willst und was du dir wünschst, ist nicht immer das, was du brauchst. Und deswegen ist manchmal so wichtig, auch zurückzuschauen und zu wissen, es gibt auch Kapitel und wir sollten nicht voreilig über irgendwelche Kapitel irgendwas schreiben. Und das ermutigt dich vielleicht jetzt, heute Morgen, in diesem Moment, nicht zu voreilig dein heutiges, dein jetziges Kapitel als das einzig wahre Kapitel zu sehen. Guck mal, Naomi oder Ruth, die hatten Bethlehem verlassen, haben mit Gott gebrochen, plötzlich tragisch verwitwet, dann die Umkehr, Gott hat mit ihnen eine neue Seite aufgeschlagen, es war das zweite Kapitel, es war ein besseres Kapitel und was ich uns ermutigen möchte, ist heute Morgen, Gott ist noch nicht fertig. Es ist nicht das letzte Kapitel, in dem du steckst. Gott schreibt immer noch Geschichte. Wenn du auch deine Pläne machst. Das ist mein zweiter Punkt. Strategische Pläne. Das sehen wir jetzt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Gnadenverständnis, dass es kracht. Habe ich auch. Ich glaube, alles geschieht aus Gnade. Und ich glaube, dass alles aus der Vorsehung Gottes auch entsteht. Aber manchmal passieren die Dinge auch nicht. Und ich stelle oftmals fest, ist, dass wenn Gott es zum Guten hin drängt, dass wir auch in der Beachtstellung sein müssen. Schau mal, Boas war kein Pastor, kein Prophet, kein Priester, aber er war Geschäftsführer von einem landwirtschaftlichen Betrieb und er lebte im Gehorsam gegenüber Gott. Und jetzt geht Boas zum Stadttor und er ruft 10 Zeugen und das war sein Plan. Er hatte jetzt einen Plan. Der Plan war, er sagt zu seinen Verwandten, ne, also Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, will das Grundstück von Elimelech verkaufen, der ja zu unserer Sippe gehört hat. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen und dir vorschlagen, dass du das Grundstück kaufst. Die führenden Männer von Bethlehem und die anderen Versammelten hier sollten Zeugen sein. Also überleg es dir und sag uns, ob du es ererben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann erwiderte, gut, ich will es tun. Ploni Almoni sagt, ja, das hört sich gut an. Da ist Gott drin. Ich glaube, der Herr ist heute günstig. Und ja, natürlich mache ich's. Und dann sagt Boas, warte mal ganz kurz, warte mal bitte ganz kurz, noch was. Boas erwiderte, wenn du von Naomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten und mit ihr einen Sohn zeugen. Aha. Er soll als Nachkomme ihres verstorbenen Mannes gelten und eines Tages das betreffende Feld erben, damit es im Besitz dieser Familie bleibt. Wir hatten gerade eben darüber gesprochen, dass Gott mit drin ist irgendwie. Wo ist da Gott mit drin? Verrat mir das bitte mal. Und jetzt tritt Ploni Almoni auf einmal voll auf die Bremse und sagt, stopp. Nee. Da kann unmöglich Gott mit drin sein. Leg den Rückwärtsgang ein, weil der ganze Deal lautet, das Land kriegst du nur mit 2 Witwen. Der Deal lautet, die eine ist Moabiterin, die andere ist eine alte, mürrische Mutter. Beide sind pleite, du musst beide versorgen und der Sohn, den du mit Ruth zeugst, der wird der Erbe sein von all dem. Was für ein Deal, oder? Was für ein Kapitel. Wo ist da bitte Gott? Und dann sagt Ploni Almoni, wenn das so ist, meinte der andere, trete ich meine Rechte und das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst etwas kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du es. Dann werden die Leute auf einmal so großzügig. Nimm du es. Hey, kein Thema, nimm's einfach. Ploni Almoni dachte, dieses Kapitel über seinem Leben würde lauten, ne? Eine schlechte Investition. Wer würde das auch so sagen? Schlechte Investition. Boas nannte dieses Kapitel eine Gelegenheit für ein Vermächtnis. Und das ist die Frage, deine Entscheidungen von heute erzählen die Geschichte, die du morgen erzählst. Und wie es weitergeht, berührt mich so sehr. Weißt du, warum der Autor dieses Buches Ploni Almoni keinen Namen gegeben hat? Er hat nur einen Platzhalternamen. Jetzt verrate ich dir, wie Gott denkt und wie die Bibel vorgeht. Der heißt so und so oder Dingsbums oder Ploni Almoni, weil er selbstsüchtig war. Mein Geld, meine Wünsche, meine Ideen, mein Kapitel. Ich tue das, was in dieser Zeit alle tun. Und keiner würde es tun, ne? Deswegen mache ich es auch nicht. Und siehst du, die ganzen Kapitel gibt es ziemlich schlechte Pläne. Elimelech geht von Bethlehem nach Moab. Guter Plan, schlechter Plan, ganz schlechter Plan. Auf einmal finden sie sich im Fußwaschbecken Gottes wieder, sie sind verwitwet. Dann Ruths Mann Machlon, der krank oder müde heißt, hatte auch keinen Plan. Mr. No Name konnte nicht über den heutigen Tag hinausblicken. Gott drängt es immer zum Guten. Die Frage aber ist, kannst du über den heutigen Tag hinausblicken? Und hast du eine Idee, was Gott vorhat? Dann mach einen Plan. Weißt du, ein gesundes geistliches Leben, das zeichnet sich immer darin aus, dass wir im Bewusstsein leben, dass wir unter der Vorsehung Gottes sind und leben, aber das hat nichts mit Passivität zu tun. Die Haschgacha Pratit ist eine Interaktion mit Gott. Im Vertrauen mit ihm zu sein. Wir waren in der Leitungsklausur, ich habe es euch heute erzählt, und wir glauben, dass Gott 2024 so viel Gutes für uns hat. Machen wir einen Plan? Selbstverständlich. Wenn du das Drängen Gottes zum Guten hin spürst, dann mach auch deine Pläne, beziehungsweise setz die Segel. Und schau mal, so geht's weiter. Beziehungsweise in Sprüche 21 heißt es, was der Fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Hey, Pläne stehen nicht im Widerspruch zur Gnade Gottes. Amen. Also, hey, darf ich fragen, was ist dein Plan? Hast du einen Plan für nächstes Jahr? Also ich plane am Ende des Jahres immer persönlich für mich, aber ich plane jetzt schon, hey, Klosterzeiten, Auszeiten mit Gott. Ich plane jetzt schon nicht nur Seminare, wo meine Gemeinde hübscher, schneller, größer wächst, sondern einfach ganz persönlich in der Intimität Jesus und mir. wo kann ich hingehen, Gott? Wo möchtest du haben? Was möchtest du persönlich sprechen? Hey, was möchte Gott persönlich in 2024 über deine Ehe sprechen? Was für Ideen hat er? Was braucht dein Mann? Was braucht deine Frau? Ich spreche jetzt schon mit Chrissy und sage ihr, hey, möchtest du noch mal 2 Tage ins Gebetshaus im Frühjahr fahren? Mit drei Kindern alleine und die Frau geht beten. Toll. Nein, meine Frau braucht es. Und ich brauche es. Und ich glaube, ja, Gott ist gnädig und du lebst unter der Vorsehung, aber mach deine Pläne. Es ist gut, Pläne zu haben, auch für das geistliche Leben, für unser persönliches geistliches Leben. Hast du vielleicht einen finanziellen Plan? Möchtest du was mit deiner Gesundheit verbessern? Hast du da einen Plan? Dann tu es, weil die Entscheidungen, die du heute triffst, erzählen von den Kapiteln oder schreiben die Kapitel, die du morgen erzählst. Und soll ich dir was sagen? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Immer. Also Boas führt seinen Plan aus, er kauft das Land, er wird zum Erlöser. Und dann heißt es da, und wir kommen zum Ende, damit habe ich auch die Verpflichtung übernommen, Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten und einen Sohn zu zeugen, der als Nachkomme für Machlon gilt. So wird der alte Erbbesitz in der Familie des Verstorbenen bleiben. Sein Name soll in unserer Sippe und bei den Einwohnern von Bethlehem niemals vergessen werden. Dafür seid ihr Zeugen. Wow, was für ein Charakter. Also vertraue auf die Vorsehung Gottes und hab einen Plan und bete dementsprechend. Mein letzter knapper Punkt, vom Glauben erfüllte Gebete. Gebet ist überall im Buch Ruth und ich weiß nicht, wie lange du betest. Und manchmal glauben wir ja, wenn Gott mit uns ein neues Kapitel aufschlagen will, dann musst du fasten und beten, was das Zeug hält. Das ist irgendwie so in mir drin. Aber du siehst im Buch Ruth, Folie 16, Naomi sagt, möge der Herr dir einen Ehemann geben. Dann Ruth, möge der Herr mit mir verfahren, wenn ich dich verlasse. Boas, möge der Herr mit dir sein. Die Arbeiter sagen zu Boas, möge der Herr dich segnen. Boas sagt, der Herr möge es dir vergelten und dich segnen. Ruth sage, ich möge weiterhin Gunst finden. Naomi sagt, möge der Herr den Mann segnen, der dich gesegnet hat. Und Boas, möge der Herr dich segnen und so weiter. Weißt du, 85 Verse, ganz knappes Ding und überall taucht Gebet auf. Ist doch irgendwie komisch, oder? Überall haben wir es mit von Glauben durchdrungenen Gebeten zu tun. Und jetzt kommt das Finale und ihr dürft, wenn ihr möchtet, den Klangteppich einspielen. Die führenden Männer und alle anderen Zuhörer auf dem Versammlungsplatz bestätigten: Ja, wir bezeugen es. Möge der Herr deine Frau so reich beschenken wie Rachel und Lea, von denen alle Israeliten abstammen. Wir wünschen dir, dass du immer mehr Ansehen gewinnst und dein Name hier in Bethlehem berühmt wird. Eine Moabiterin, die an Götter geglaubt hat, denen Kinderopfer dargebracht wurden, erhält die Zusage, dass du so einen Kindersegen erleben wirst wie Rachel und Lea, von denen die Israeliten abstammen. Leute, mich hat es zu Tränen gerührt. Mich hat es so zu Tränen gerührt. Keine Wunder. Niemand wird geheilt. Keine Toten werden auferweckt. Kein Fleisch wächst auf irgendwelche Knochen. Aber Gottes Vorsehung drängt es zu Guten. Und es sind 1, 2, 3, 4 Entscheidungen von einzelnen Personen, die die Geschichte sowas von wenden. Das ist der Hammer. Möge der Herr deine Frau so reich beschenken. Hey, du sehnst dich nach einem neuen Kapitel? Ich verspreche dir heute Morgen gar nichts. Aber was ich aus dieser Geschichte lerne ist, es gibt die Vorsehung Gottes, auf die will ich vertrauen. Und wenn Gott den Wind blasen lässt, stelle ich meine Segel. Ich frage Gott, was möchtest du tun? Was sind deine Pläne? Und ich fange an zu beten. Und weißt du, wenn du an Jesus
oder auf Jesus schaust, dann siehst du, dass Gott so einen gewaltigen Plan gehabt hat, dass er mich und dich zu sich rufen wollte. Er wollte sich wollte uns bei sich haben. Und weißt du, was das Geniale ist? Hey, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, waren vor allen Zeiten. Und es war so eine perfekte Harmonie und ein Einklang. Und die hatten so eine Freude miteinander und untereinander. Es war so eine Lust, sich zu begegnen. Und sie wünschten sich nur eins, diese Freude und diese Leidenschaft zu teilen. Und dann haben sie sich gedacht, ich mache einfach dich und dich. Wir wollen es teilen. Und ihnen ist das Herz gebrochen, als der Mensch sündigte und ein Riss in diese Beziehung kam. Und damit hat die Vorsehung Gottes aber nicht geändert. Und weißt du, Gott selbst ist es, der diesen Plan geschmiedet hat, Jesus zu senden, ihn ans Kreuz zu senden, damit du, wenn du an ihn glaubst und wenn du Ja zu ihm sagst, Vergebung erhältst für alles, was in deinem Leben passiert ist und dass du ihm wieder ganz nah sein darfst. Und darf ich dir was sagen? In Gethsemane und am Kreuz sind es keine langen Gebete. Es sind kurze Gebete wie, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und es ist vollbracht. Und Jesus ist heute Morgen hier und will dir begegnen. Und ich habe es heute Morgen empfunden, ich möchte für einige von euch beten, wenn ihr das mögt. Und wir werden im Gebetsteam da hinten stehen. Es wird noch keinen Kaffee geben. Wir sind jetzt in der Lobpreiszeit. Aber vielleicht hast du ein paar Sachen mitgenommen aus dieser Serie. Und vielleicht merkst du, dass es einen Teil in deinem Leben gibt, der immer noch in Moab feststeckt. Du sagst, ich möchte vom Fußwaschbecken Gottes nach Bethlehem.